noch etwas dünn ist. Wir haben heute die Veranstaltung hier zum Thema Bio weltweit, EU, Entwicklung, Struktur ein bisschen. Wir haben drei, einen Referenten, der ein Impulsreferat gibt, Rudolf Bühler von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Gründer und Vorstand. Dann haben wir Herrn Wörner von Aramark, Bereichsleiter Zentraleinkauf und Prokurist. Und dann haben wir Thomas Dosch, von Vizepräsident der IFAM-EU-Gruppe. IFAM ist sozusagen die UN im Ökobereich, der Weltdachverband für die Ökobewegungen. Und da gibt es eben eine Gruppe in der EU, die Politik koordiniert, mit der Kommission arbeitet und so weiter. Und da ist er seit vielen Jahren als Vizepräsident ehrenamtlich tätig. Vielleicht so als kleine Einführung für die, die es nicht wissen. Der Ökomarkt hat ungefähr einen Umfang von 50 Milliarden weltweit. Davon kann man ungefähr sagen, 20 Milliarden etwas mehr, 22 Milliarden in den USA, ungefähr 20 Milliarden in Europa und der Rest verteilt sich dann auf die anderen Märkte weltweit, vorwiegend in Lateinamerika mit dem Land Brasilien als dem größten Inlandsmarkt. In Asien entwickeln sich einige Märkte, in Indien, in China, Singapur, Korea, aber alles noch sehr am Anfang. Australien hat einen kleinen Biomarkt, so dass man sagen kann, ja, Bio ist überall präsent, aber weltweit natürlich noch zu einem relativ geringen Prozentsatz. Wenn man das mal weltweit umlegt, sind wir wahrscheinlich erst bei knapp 1% Fläche oder Umsatz, während in Europa es Länder gibt, die dann schon 6, 7, 8% am Umsatz erreichen. Zeigt also deutlich, wo die Verbraucher sind, wer die Verbraucher sind, nämlich in der Regel die gut informierten, ausgebildeten und auch die höheren Einkommensschichten, wobei man natürlich auf der anderen Seite auch sieht, dass junge Leute, gerade Studenten, sich für dieses Thema auch sehr interessieren. Und das treibt die Märkte an mit durchschnittlichen Wachstumsraten über die letzten 20 Jahre von ungefähr 10%. Das heißt, wenn es weiter so geht, dann sind wir vielleicht 2050 dann mal bei etwas namhafteren Prozentzahlen. Ich sage das ein bisschen sarkastisch, weil eigentlich brauchen wir natürlich einen Sprung in der Marktentwicklung. Wir brauchen eine wesentlich schnellere Marktentwicklung, um Bio nach vorne zu bringen. Und einer, der das par excellence in seinem Unternehmen umgesetzt hat, und der in seinem Unternehmen das Thema Bio vorantreibt, ist Rudolf Bühler. Ich hatte ihn schon kurz eingeführt, Vorstand der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Und er wird uns jetzt in seinem Impulsreferat ein bisschen Hintergrundinformationen geben darüber, wie man in einem Unternehmen national, aber auch regional in Europa, sowohl dann auch international das Thema Bio vorantreiben kann in einem sehr umfassenden Ansatz, wo sich die einzelnen Teile in den Aktivitäten sehr gut ergänzen und dann eben auch sich im Markterfolg niederschlagen. Rudolf, bitte.
Ja, vielen Dank, lieber Gerald und ja, auch herzlich willkommen an die Gäste. Ich erlaube mir, wenn ich das Publikum sehe, in Deutsch zu sprechen. Und Bio, lokal und global, auch unter dem Spannungsfeld der Regionalität, welches ja Bio in der Wahrnehmung den Rang abläuft und natürlich bioregional kombiniert, Bio mit Added Value, wie wir vorhin gehört haben, das sind so die spannenden Themen, die uns beschäftigen. Wer sind wir? Die BESCH Group, also die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, als Kern eines bäuerlichen Unternehmens, das Regionalentwicklung in Hohenlohe macht, also das vielleicht gleich hier in Süddeutschland, mit Partnerregionen in Indien, in Serbien, in Rumänien, in Montenegro. Das ist so ein bisschen das Thema, das ich zur Einführung vorstellen darf. Wir haben, wenn Sie links runterschauen, Ecoland als Schwester, ein Bioverband, IFORM-Mitglied, IFORM-zertifiziert, dann Grains and Legumes und Ecoland Herbs and Spices mit verschiedenen PPP-Projekten eben in Übersee, das ich Ihnen vorstellen werde. Die bäuerliche Erzeuggemeinschaft hier macht Entwicklungsarbeit im Inland seit gut 25 Jahren. Unter den gut inzwischen 1400 Mitgliedern sind 420 Biobetriebe. Daraus erkennen Sie, dass wir sowohl Bio- als auch Qualitätsfleischprogramme machen. Stark steigend. Inzwischen ist die Region Hohenlohe mit der größten Dichte an Biobetrieben europaweit, hat sich einen Namen gemacht. Auch historische Wurzeln. Die erste Demeter-Landbauschule oder Bio-Landbauschule 1946 gegründet in Hohenlohe. Sie sehen tiefe Wurzeln und auch dadurch entsprechende Kompetenz. Auf was ich hier jedenfalls hinaus will, ist auch unsere Arbeit in Hohenlohe sehen wir wie in Übersee als Regionalentwicklung, als unter dem Aspekt integrierte ländliche Regionalentwicklung. Und das haben wir auch schon bei Gründung der Erzeugergemeinschaft, die als klassische Grassroot-Initiative, als bäuerliche NGO aufgestellt ist, nach dem Solidarprinzip angelegt, und zwar bereits in der Satzung eben stehen die wichtigsten Themen drin, dass wir eben eine bäuerliche Selbsthilfeorganisation sind, die Potenziale unserer Region Hohenlohe in Wert setzen, die damit die Bauern, die Klein- und Mittelbauern in unserer Region als Zielgruppe sehen und für diese ein faires Einkommen generieren. Das sind unsere Core Values, unsere Kernziele. Und das machen wir hier insbesondere im Fleischbereich. Sie sehen am Eingang hinten zwei Produktlinien. Einmal ökologische Wurstprodukte und aber auch ökologischen Senf. Und anhand der Gewürze möchte ich Ihnen dann den Bogen schlagen zu Übersee. Ja, das ist unsere Verarbeitungsstelle, die uns Bauern gehört, in die wir selbst finanzieren und getragen und betreiben. Das ist eine unserer Vermarktungseinrichtungen in Hohenlohe. Und dass wir auch gleich zum Kernthema kommen, wir sehen unsere Aktivitäten immer zum Nutzen der Zielgruppe. Ich nenne das solidarisches Wirtschaften. Und hier ein kleiner, das drückt sich natürlich dann am Ende aus oder muss münden in eine Abnahmegarantie für die Mitglieder so einer Organisation und muss münden in deutlich höhere Preise. Weil sonst, das ist meine persönliche These auch, brauchen wir keine diese Art der Entwicklungsarbeit muss münden in bessere Wertschöpfung für die Erzeuger, für bessere Lebensbedingungen der beteiligten Erzeuger, sei es in Indien oder auf dem Balkan und auch in Deutschland. Wir haben nämlich genau die gleiche Thematik, dass in Deutschland die ländliche Bevölkerung, das sind die Loser der industriellen Entwicklung. Wissen Sie, nur ein kleiner Satz hier, ich habe noch 5 Minuten, ein kleiner Satz. Ein Landwirt ist ja auch, unterliegt der Sozialversicherung in Deutschland, und wenn er dann 42 Jahre seine Beiträge eingezahlt hat, dann hat er genau 435 Euro Rente. Nur einmal als ein bisschen zum Nachdenken, wie die Situation unserer Bauern in Deutschland ist. Gut, ich komme dann anhand der Gewürze. Ich habe hier die Produkte Senf dabei. Unser Projektgebiet in Indien seit 2001. In Kerala in Südindien im Prinzip der gleiche Ansatz. Wir arbeiten dort mit den Bauern direkt, mit den Bauern selbst, und zwar mit den indigenen Völkern in Kerala. Das sind 8 Stammesgemeinschaften, mit denen die zu einer Genossenschaft zusammengeführt wurden. Und dort züchten wir natürlich keine Schweine und Rinder, sondern dort die Potenziale, die es dort gibt, setzen wir in Wert. Und zwar, das ist überwiegend der Pfeffer und die weiteren tropischen Gewürze. Es sind 1200 Bauernfamilien, mit denen wir nach dem gleichen Prinzip zusammenarbeiten, nämlich Garantie, also zunächst mal Zertifizierung. In diesem Fall ist das gesamte Gebiet mit 770 Quadratkilometer zertifiziert und garantierte Abnahme dieser Produkte. Das Projekt zahlt die Zertifizierung, wird also nicht den Farmern, den Bauern auf, den Kleinbauern auferlegt. Und wir garantieren also nicht nur die Abnahme, sondern 50-100%, je nach Marktsituation und je nach Gewürzart, Mehrpreis, direkten Mehrpreis für die Erzeuger. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das zentrale Anliegen muss sein, Transfer von zusätzlicher Wertschöpfung an die Zielgruppen, an die Erzeuger. Natürlich Ökologie, Nachhaltigkeit, Biodiversität, das sind Themen, die so ein Projekt begleiten. Aber Kern muss immer sein, die Verbesserung der Lebenssituation der jeweiligen Zielgruppe. Ja, das sieht dann so aus, also der Handpicked Pepper. Und ich darf mich an dieser Stelle auch gleich an unseren Diskussionsteilnehmer, Herrn Werner von Aramark, bedanken. Aramark unterstützt unsere Projekte. Das ist der Link sozusagen von uns Erzeugern, ich bin selbst Biobauer, von uns Erzeugern in die vertikale Integration bis zum Endverbraucher, in diesem Fall Aramark, der größte Caterer in Deutschland, hat hier arbeitet mit uns Bauern, dass wir sozusagen auch hier auf diese Art und Weise produzieren können. Und dafür, das wird er wahrscheinlich selber nachher noch sagen, ist auch Aramark für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis unter den letzten 3 nominiert für diesen Preis. Ein Unternehmen, das dann Gutes tut, wird dann auch entsprechend wahrgenommen in der Öffentlichkeit, und das soll auch so sein, ist eine gute Sache. Nun, wir haben in Indien eine lokale Zertifizierungsorganisation gegründet. Wir sind gerade bei der Gründung von Ecoland Indien, und hier sehen wir eine klassische Bauernfamilie hier bei einer sozusagen Sprengelversammlung für die Fortbildung. Hier sehen wir die Ureinwohner, wie sie traditionell gekleidet sind. Hier eine Solartrocknung und hier der abendliche Ankauf der Tagesernte. Die Bauern sind, obwohl sie mitten im Urwald leben, bestens informiert, inzwischen über Handy und dann auch die Tageszeitung kommt ein Stück weit rein in den Busch über den Tagespreis, und wir nehmen dann hier die Tagesernte an zum garantierten Mehrpreis. Bevor unser Projekt dort war, wurden die Bauern in aller Regel oder häufig um ihre Arbeit betrogen. Also es kamen die Händler, haben die Produkte anbezahlt, haben sich dann nicht mehr sehen lassen, fliegende Händler. Und so haben sie ein gesichertes Einkommen über unsere Projektarbeit. Ja, ich habe gesagt, den Bogen zu schlagen anhand der Gewürze. Und hier sehen wir zum Beispiel, also das ist die Marke Spice Village. Hier haben wir die Marke Unsere Naturgewürze von der bäuerlichen Erzeugungsgemeinschaft Schwäbisch Hall. Also hier aus verschiedenen Regionen der Welt. Eben das, und das zum Thema Regionalität. Wir müssen uns klar sein, Pfeffer wächst halt nicht in Hohenlohe. Umgekehrt wächst ein hervorragender Koriander in Hohenlohe. Den muss ich also nicht aus Ägypten importieren. Und insoweit sind die Gewürze eigentlich ein tolles Medium, um darzustellen, ein internationales Netzwerk, was wo am besten wächst, was die Potenziale einer Region sind. Das will ich damit zeigen. Hier ein wunderschönes Korianderfeld in Hohenlohe. Und daraus Senfspezialitäten, also den müssen wir auch nicht unbedingt aus importieren, sondern wir können auch wieder unseren Senf im Hohenlohischen anbauen, kombiniert mit schwarzen Senf aus der Vojvodina. Damit komme ich zu unserem nächsten Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, in Serbien. Ausgewählt als auch als weiteres Beispiel. Hier sehen wir, 2004 hat Ecoland, wo ich eben auch der Vorsitzende bin, den Ökolandbau in Serbien eingeführt. Wir haben dort eine Pionierhaft, wir haben dort eine Erzeuggemeinschaft gegründet mit gut 25 Bauern in der Region Vojvodina. Und inzwischen gibt es auch Ecoland Serbien. Wir haben hier die gleichen Prinzipien. Wir arbeiten mit den traditionellen Sorten. Wir garantieren den Bauern dort die Abnahme und zu 100% höheren Preisen wie Marktpreise. Best Practice, einmal hier. Wir generieren dort überwiegend Gewürzpaprika. Pulver, der hier gemahlen wird. Wir generieren dort Bio-Soja, Mohn, Bio-Mohn und schwarzen Senf, und Braunsenf, der in Deutschland nicht oder nur schlecht gedeiht. Und hier sehen Sie die neue Zentrale von Ecoland Serbien. Sie ist gerade im Werden. Die junge Dame hier ist Zeuge, ne? Sie war, da haben wir kürzlich ein Fest gehabt. Das wird also mal das Homeoffice von Ecoland Serbien sein, nächstes Jahr bestimmt schon. Und Sie sehen viele freiwillige Helfer, das ist eine richtige Begeisterung, also eine Motivation der Leute vor Ort, weil sie hier auch neue Perspektiven sehen im ökologischen Landbau, sofern natürlich auch dann die Abnahmen und die Preise garantiert sind. Ja. Hier aus einem Fortbildungsveranstaltung vor Ort und hier Thema Biodiversität, also die traditionellen alten Sorten katalogisieren und gemeinsam mit dem, in diesem Fall Agrarinstitut in Sombor, als Saatenbank einzurichten. Also diese Themen, Regionalität, Biodiversität, Fairtrade, sozusagen als Vollbio, haben wir schon gehört, nicht als Bio mit Added Value, das gehört einfach zusammen. Bio nur mit Weglassen von Chemie, ich glaube, da sind wir uns einig, ist kein nachhaltiges Projekt, kein nachhaltiges Modell, sondern wir sagen, Bio muss sozial, muss Biodiversität, Regionalität, Fairtrade, also fairen Handel einschließen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Rudolf Bühler, für dieses Impulsreferat. Es ist eine tolle Initiative, nicht nur die deutschen Bauern zu organisieren rund um ein, und das ist ja eigentlich das Kernprodukt, mit dem es mal begonnen hat, das schwäbisch-hällische Schwein, sondern dann im Grunde genommen auch die ganzen anderen Teile der Wertschöpfungskette selber mit in die Hand zu nehmen und aufzubauen und insofern ein sehr nachhaltiges Projekt, weil man davon ausgehen kann, dass die Wertschöpfung eben tatsächlich dann im Produkt beim Verbraucher stattfindet und damit die Möglichkeit geschaffen ist, die höheren Preise tatsächlich eben bis runter zu den Bauern auch weitergeben zu können. Stichwort Nachhaltigkeit ist schon gefallen und damit kann ich gerne dann zu Ihnen überleiten, Herr Wörner. Herr Bühler hat es ja schon angesprochen, Sie sind als Unternehmen unter den letzten dreien, die nominiert sind für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Noch ist nicht die Entscheidung nicht gefallen. Aber egal, ob Sie auf Platz 1, 2 oder 3 am Ende sind, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen darüber, was Ihre Biostrategie im Unternehmen ist und wie Sie mit Ihren Vorlieferanten zusammenarbeiten.
Erstmal absolute Hochachtung vor dem, was Herr Bühler in den letzten 30, 40 Jahren geleistet hat. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Er war immer sehr mutig mit den Dingen, die er gemacht hat. Und das haben wir, ich weiß nicht, Herr Bühler, vor 10 Jahren aufgegriffen, 9 oder 10 Jahren bei uns im Unternehmen. Die Strategie, die Biostrategie. Sie wissen, dass wir als Catering-Unternehmen in einem Markt uns bewegen, der ziemlich preisaggressiv ist. Und der Zielkonflikt, der fängt bereits beim Kunden an. In der Regel haben wir mit den Betriebsräten zu tun, die einerseits wirklich ein günstiges Essen haben wollen für ihre Mitarbeiter und auf der anderen Seite eben eine tolle Qualität haben wollen. Und das ist ein Spagat, den ich jetzt auch fast schon seit 20 Jahren mache, fast unmöglich. Das ist die Quadratur des Kreises. Und dann haben Herr Bühler und ich auch nicht immer unbedingt die freundlichsten Gespräche miteinander. Also das ist so eine enge Beziehung, ja, mit viel Reibung und Wärme, die da entsteht, um eben diesen Zielkonflikt hinzukriegen. Und Sie sprachen jetzt den Nachhaltigkeitspreis an. Ganz ehrlich, ich bin lange im Unternehmen. Ich war nicht ganz happy, dass wir uns da beworben haben dafür, weil eben dieser Zielkonflikt tagtäglich hochkommt. Je mehr Sie sich aus dem Fenster lehnen, desto mehr kritische Fragen bekommen Sie auch, und zwar von Leuten, die echt Ahnung haben von der Sache. Und das zwingt mich natürlich, Einkäufer sind ja eher faul, mich weiter fortzubilden in diesen Themen, Widersprüche. Aber ich habe dann doch gesagt, das ist gut, dass wir uns beworben haben. Mein Mitarbeiter, der Herr Krug, und mein Chef, der Herr Ammon, haben das durchgezogen. Und zwar warum? Weil das, was wir bisher getan haben, haben wir zu 100% getan. Das heißt, das, was die Gewürze betrifft, haben wir zu 100% durchgezogen. Das, was Fisch betrifft, was zum Beispiel MSC war, haben wir zu 100% durchgezogen. Und im Vergleich zur Branche ist das okay. Also daher habe ich mich breitschlagen lassen, warte aber tagtäglich auf die Prügel, die ich vielleicht einstecke. Aber das mache ich gerne, wenn wir durch diesen Preis möglicherweise andere dazu bewegen können, in diese Schiene mit einzusteigen und dass wir den Zielkonflikt beim Kunden, bei den Betriebsräten ein bisschen klären können auch. Das ist so.
Ja, sehr interessant. Diesen Zielkonflikt, den habe ich gerade als Verbraucher mit meiner kleinen Tochter in der Krippe, weil da geht es darum, soll jetzt das Mittagessen auch auf Bio umgestellt werden? Dann kommt ein Überzeugungstäter wie ich und trifft dann auf jemanden, der sagt, ist mir doch egal, ob da Bioessen kommt, Hauptsache es ist preiswert. Und da haben Sie genau dieses Spannungsfeld beschrieben. Es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, die will dahin. Und ein anderer Teil sagt, das ist mir im Grunde genommen nach wie vor herzlich egal. Thomas Dosch ist als Vizepräsident der IFOM-EU-Gruppe ja in der Politik tätig und hat mit der Weichenstellung in Brüssel zu tun. Was kann man machen auf der politischen Ebene, um den Verbrauch weiter auszudehnen und damit die Nachhaltigkeit in Europa und der Welt zu befördern?
Wir müssen auch in der Gesetzgebung dafür sorgen, dass Bio auf der einen Seite glaubwürdig ist und auf der anderen Seite machbar bleibt. Ich vertrete die These, dass angesichts der Probleme, über die wir heute diskutieren, global, Klimaschutz ist nur ein Thema, aber auch Tierschutz, gesundheitliche Themen, all die Themen, die mit Lebensmittelskandalen verbunden waren, dafür brauchen wir Lösungen. Der ökologische Landbau, die ökologische Lebensmittelwirtschaft kann solche Lösungen bieten. Und ich vertrete die These, dass der ökologische Landbau zu wichtig ist, um ihn allein dem Verbraucher zu überlassen. die Politik, die sich gern zurücklehnt und sagt, alles ist möglich, der Verbraucher soll entscheiden, versteckt sich natürlich hinter den realen Marktmechanismen. Solange wir keine Internalisierung von externen Kosten bei konventionellen Produkten haben, also solange eben der Preis von konventionellen Lebensmitteln nicht eventuelle Umweltkosten mitbezahlt, solange wird es immer so sein, dass Bioprodukte teurer sind. In der Auseinandersetzung mit der Politik geht es also um zwei Ebenen. Zum einen eben darum, dafür zu sorgen, dass ordnungspolitisch verboten wird, was nicht verantwortbar ist. Dann kommen wir alle konkurrenzmäßig auf ein gleiches Niveau. Ihr Problem bei Aramark ist ja nicht der Preis als solches, sondern es ist der Preisabstand zu jemand anderem, der billiger produziert. Und die Frage wird immer sein, wie kommt der andere dazu? Wie ist er in der Lage, billiger produzieren zu können als Sie, als großes Unternehmen? Wie kann Sie ein anderer im Preis schlagen? Sie versuchen es jetzt über Profilierung. Das versuchen wir auch. So ist der ökologische Landbau groß geworden. Halte ich auch für den wichtigen und richtigen Weg. Aber in der Politik, wie gesagt, geht es um die zwei Auseinandersetzungen. Zum einen ordnungspolitisch darauf hinzuwirken, dass Nichtverantwortbares verboten wird. Auf der anderen Seite aber auch darauf hinzuwirken, dass der ökologische Landbau durch eine überbordende Bürokratie und Regelungen nicht verunmöglicht wird. Ein Beispiel, wenn ich das noch anfügen darf. Wir alle wollen Bio 100% und top of the top, ganz klar. Wir diskutieren die Frage, wie viel Bio muss in einem Lebensmittel sein, damit Bio draufstehen kann. Man sagt 95%, das ist realistisch. Wenn wir mehr verlangen, ist es nachher nicht mehr umsetzbar. Irgendwann kommen wir auf 100%. Jetzt gibt es die Diskussion, wie viel Bio muss im Biofutter sein. Da sagt die Kommission, es müssen 100% sein. Wenn wir 100% Biofutter verlangen, dann verkennen wir, dass in Europa Eiweißfutter so gut wie nicht verfügbar ist, weil das meiste importiert wird. Die, die dieses verlangen, wissen ganz genau, dass es dann von heute auf morgen weniger Bioschweine und vielleicht gar keine Bio-Eier mehr geben wird. Das sind so Beispiele, wo wir quasi auch drum kämpfen müssen, dass uns der Weg nicht so schmal gemacht wird, dass Bio wirklich in der Nische verschwindet, sondern dass Bio eben eine Lösung bleiben kann, auch für gesellschaftspolitische Probleme.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschlagen zum Verbraucher. Jetzt haben wir das Problem Gesetzgebung, Bürokratie, Kostenstruktur. Wir haben über das Thema Preise gesprochen. Jetzt haben wir aber immer noch zusätzlich beim Verbraucher die Frage, ja, kann ich dem Bio überhaupt vertrauen, wenn es im Ausland ist? Also wenn ich in Deutschland, ja gut, in Deutschland, okay, da glaube ich das. Und vielleicht auch noch bei Nachbarn, aber es fängt schon an, glaube ich, den Italienern oder den Spaniern oder vielleicht jetzt den Griechen, große Diskussion. Wie sieht es denn aus in Indien? Kann man das glaubwürdig und glaubhaft vertreten? Ist dort Bio genauso sicher, wie Bio hier ist? Oder kompromittiert man sich dann sozusagen, wenn man dort tätig wird? Glaubt der Verbraucher einem?
Ja gut, das Thema ist natürlich Zertifizierung. Natürlich ist eine Zertifizierung in Indien nicht anders wie eine in Deutschland oder in sonst im Land der Welt. Wir müssen zunächst mal als Grundlage eine, und dafür ist ja auch IFARM da, dass sie die weltweiten Standards entwickelt. Und in Indien konkret haben wir es eben so, dass wir eine LACON Indien gegründet haben. Zunächst war die Zertifizierung aus Deutschland, dann ein lokales Zertifizierungsinstitut aufgebaut als Tochter. Aber also das ist die eine Seite der Medaille, eben die Zertifizierung, das Regelwerk nach Verordnung nach der EU-Verordnung, Bio-Verordnung. Aber ich bin der Meinung, wirklich Vertrauen kommt erst durch persönliche Kontakte, Personality, durch in unserem Fall eben durch eine klare Ansage, das sind wir Bauern, wir Erzeuger, wir unsere Partnerschaft. Ich denke, das ist, was der Verbraucher, was die Verbraucherinnen hören und sehen möchten, also das persönliche Commitment. Und aber ohne Zertifizierung, also ich meine beides. Zertifizierung muss sein und idealerweise ist eben die Geschichte dabei, die Person, die handelnden Personen und dann ist es, denke ich, schafft man diese Glaubwürdigkeit beim Endverbraucher.
Jetzt war das ja relativ komplex, was Herr Bühler vorgestellt hat in seinem Impulsreferat. Wie transportiert man das an den Verbraucher? Ich meine, wie kriegen Sie in einem Betriebsrestaurant, in einer Kantine, wenn man so sagen will, wie kriegt man das noch rüber? Sie haben, weiß ich nicht, wie viele hunderte Produkte wahrscheinlich, die da täglich über den Tresen gehen, auch in der Zusammensetzung. Jetzt sagen Sie, Sie haben dann die Gewürze drin. Wie können Sie diese Botschaft weiter transportieren? Weil nur dann können Sie ja auch argumentieren und rechtfertigen, warum Preise vielleicht anders sind.
Ja gut, das ginge dann nach dem Muster, tue Gutes und sprich darüber. Ich weiß nicht, ob das unbedingt immer sein muss, um selbstbewusst auftreten zu können. Das ist der eine Punkt. Und gut, klassisches Marketing hat man mit Flyern und so weiter und die Dinge, die man im Betriebsrestaurant auch über neue Medien kann man einiges darstellen. Aber es ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Wir haben allein die Frage, was denn Nachhaltigkeit bedeutet, auch schon das eine oder andere Mal an Kunden gerichtet. Und da gibt es mannigfaltige Antworten dazu. Auch für einen selbst, wenn man herausfinden möchte, als halbwegs belesene Kraft in dieser Richtung, ist es sehr, sehr schwierig. Und der Punkt ist in der Tat der, wie differenzieren wir sozusagen bio, nachhaltig und konventionell. Wir haben das mal versucht für uns aufzuschreiben. Und wenn man den Teil Nachhaltigkeit sich anschaut und alle Punkte da subsumiert, wird es in der Tat fast unmöglich, das an den Verbraucher zu transportieren. Wir haben natürlich in unserem Bereich das Glück, dass wir nicht öffentlich sind, sondern wir haben ja auch Ansprechpartner, die verantwortlich sind für das, was ihre Mitarbeiter kriegen. Und ich denke mal, ein Stück weit Bescheidenheit ist da schon wichtig. Nicht zuletzt deswegen, wenn man zu sehr auf den Putz haut. Meine Mutter sagte schon immer, Lügen haben kurze Beine. Also da ist schon Vorsicht geboten.
Sie leiten den Zentraleinkauf. Das heißt, Sie kaufen in Deutschland ein. Das heißt, Sie selber kaufen nicht im Ausland direkt ein. Das heißt, Sie gehen nicht nach China und kaufen dort Produkte ein, sondern Sie wenden sich an Vorlieferanten, an Verarbeiter, wie zum Beispiel die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Trotzdem haben Sie Produkte, die über Tausende von Kilometern transportiert werden. Welche Antwort haben Sie dann an jemanden, der sagt, ja, ein Bioprodukt möchte ich schon, aber ist denn das dann noch ökologisch?
Da haben Sie vollkommen recht. Also das sind Fragen, die immer wieder an uns gestellt werden. Ich darf mit Sicherheit Ihnen jetzt heute mitteilen, dass wir ungefähr 30% regional beschaffen von unserem Gesamteinkaufsportfolio. Nur die Frage ist dann, was ist regional? Ja, wenn Sie dann anfangen, die Saisonalität dann mit reinzubringen, und eben einen regionalen Mittelständler in der Region haben, wo sie Arbeitsplätze zwar sichern, der aber auch einen Händlerstatus hat und möglicherweise sonst wo einkauft, da müssen sie schon die 1-zu-1-Beziehung, sage ich immer, zumindest versuchen herzustellen zwischen dem, sagen wir mal, Apfelbauern und dem Betrieb. Und also ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben noch sicherlich Hausaufgaben zu machen. Aber mit der Kennzahl, die ich für mich auch mal wissen wollte, mit 30% sind wir schon gut aufgestellt. Wenn Sie zu Hause Ihren Kühlschrank aufmachen und mal reinschauen, was denn tatsächlich aus der Region ist, wenn Sie auf die 30 kommen, dann ist schon gut.
Sie hatten jetzt angesprochen, die Problematik Bio, nachhaltig und konventionell zu differenzieren. Jetzt arbeitet ja die EU-Kommission daran, ein neues Logo einzuführen. Hat denn das Platz zwischen Bio und dem herkömmlichen Nicht-Bio oder konventionell? Kann man dann überhaupt noch von der Differenzierung glaubwürdig sprechen?
Das ist ein großer Konflikt. Also die Kommission hat zum einen natürlich jetzt eingeführt das neue EU-Bio-Logo, das national, europäisch und international funktionieren soll und diskutiert gleichzeitig ein Eco-Label. Und dieses Eco-Label soll dann auch für Lebensmittel gelten. Also wenn man natürlich so vorgeht, dann muss man schon Absicht dahinter vermuten, Verbraucher in die Irre führen zu wollen. Also da wehren wir uns heftig dagegen. Nichts gegen einen, in Anführungsstrichen, blauen Umweltengel, und Kriterien. Und wir sind im Biobereich auch bereit, kritisch zu überprüfen, was wir sozusagen noch dazufügen können. Und ich denke, das Beispiel, das Rudolf Bühler gezeigt hat, behandelt ja Faktoren, die mit der EU-Öko-Verordnung vielleicht zu einem Drittel zu tun haben. Alles, was darüber hinausgeht, die ganzen sozialen Fragen, die damit bearbeitet werden, sind Dinge, um die sich dieses Unternehmen kümmert. Und ich bin der Meinung, dass es auch gut ist, dass sich die Bürokratie nicht auch noch diesen Dingen annimmt, hier alles durchdefinieren zu wollen. Also ich bin durchaus ein Freund des Wettbewerbs und sozusagen Engagement muss ich hier lohnen. Wenn ich noch eins anfügen darf, wenn wir hier über Bio reden, dann gibt es natürlich eben diese Grundbestimmungen, wie es in der EU-Öko-Verordnung vorliegt. Aber ansonsten sehen wir ja schon in dem Beispiel jetzt von Rudolf Bühler, nach Aramark, dass die Ausgangsvoraussetzungen doch sehr unterschiedlich sind. Also hier die Erzeugergemeinschaft mit den Bauern, die das Interesse hat, eigene Ware zu vermarkten, und sie ein Unternehmen, das einkaufen muss. Und diesen Spielraum, diesen Spagat, der sich daraus ergibt, mit dem werden wir leben müssen. Ich hatte mal einen Hersteller von Tiefkühlprodukten, der sagte in einer Veranstaltung, er hätte immer gehofft, dass dieser Kelch Bio an ihm vorübergeht. Aber diese blöden Verbraucher, jetzt kommen sie auch noch bei ihm an. Wo soll er denn diese Erbsen herbekommen weltweit, die er alle in gleicher Kalibrierung für sein Tiefkühlgemüse braucht? Also das heißt, seine Qualitätsvorstellung von Bio ist eine ganz andere und hat ein ganz anderes Problem, wie in Rudolf Bühler, der sagt, hier habe ich tolle Ware, die will ich jetzt verkaufen. Ja? Und letztendlich wird alles unter Bio fallen, aber Bio wird nicht sozusagen alle Probleme lösen und erschlagen können. Und deshalb brauchen wir ja auch Vielfalt. Und wenn hier jemand im Raum ist und sich noch mit konventionell auseinandersetzt und überlegt, Bio zu machen, dann kann ich nur sagen, der Raum, sich mit Bio auseinanderzusetzen, in der Differenzierung, ist größer als dieser Saal hier, um es mal platt zu sagen. Und so ergeben sich sehr, sehr viele Spielräume. Man sieht es im Handel, vom Discounter über den Naturkosthandel, bis hin eben zum kleinen Direktvermarkter ab Hof. Alles hat mit seine eigene Qualität.
Diese Ansprüche, die ja auch aus dem sprechen, was Thomas Dosch gerade gesagt hat, der Anspruch an das Unternehmen, sich entsprechend dem gegenüber dem Verbraucher als rund argumentiert und nachhaltig hinzustellen. Ist das ein Anspruch, dem man gerecht werden kann? Erwartet da nicht der Verbraucher zu viel? Er will Bio, er will kurze Wege, er will sozial, er will CO2-Neutralität, er will dies und das und das. Überfordert das nicht in Unternehmen? Ist das nicht schon eigentlich an und für sich ein Wert zu sagen, ich mache hier Bioprodukte?
Naja, gut, ich denke, man muss Unternehmen hat ja eine Mission, also eine Philosophie. Und unsere Philosophie ist eben, ich habe schon gesagt, solidarisches Wirtschaften. Damit haben wir den ganzen Bereich Fairtrade abgedeckt. Ich muss es vielleicht ein bisschen plakativer sagen. Solidarisches Wirtschaften soll heißen, dass eben die beteiligten Mitglieder eben am Gewinn, der Gewinn denen zur Verfügung steht. Das Gegenteil ist das klassische Unternehmen. Sie kennen die reichsten Deutschen, das heute war es wieder in der Presse, das ist der Herr Aldi Nord. Ne? Und dann gibt es sein Bruder, ist seliger Bruder, ist verstorben. Es gibt auch schon den, also die ersten drei, die reichsten Deutschen sind die Aldis und dann kommen die Lidls. Und das zeigte auch, wo Kapital kumuliert wird, aus unserer Hände Arbeit sozusagen. Also Thema Nummer eins, solidarisches Wirtschaften. Thema Nummer zwei, ich meine einfach Projektarbeit, also im Sinne von und das kommt eigentlich aus der Entwicklungshilfe, wie vieles eigentlich erst aus der Entwicklungshilfe dann nach Deutschland kommt. Integrierte ländliche Regionalentwicklung. Das war der Projekttyp in den 70er, 80er Jahren, als ich selbst noch draußen war. Und genau das ist es. Und das sind diese Themen Nachhaltigkeit, Biodiversität, Fairtrade per se dabei. Und ich meine, jeder kann sich doch raussuchen hier in Deutschland, bei wem er arbeiten möchte. Und wir haben ja Gott sei Dank dieses liberale System. Jeder kann ja ein eigenes Unternehmen gründen hier. Und in der Satzung eben in seinen Core Values festlegen, für was er steht, was er tut. Und ich darf nur noch vielleicht ein bisschen pathetisch sagen, das hat der Kennedy schon gesagt, denk darüber nach, was du für die Gesellschaft tun kannst und nicht umgekehrt. Also insofern kann man jedes Unternehmen in seiner Gründung schon definieren, für was das Unternehmen steht. Also das vielleicht als Antwort.
Also zumindest bei Rudolf Bühler spürt man nicht eine Überforderung, ganz im Gegenteil. Da kommen sicherlich noch andere Bestandteile hinzu. Gibt es Fragen oder Kommentare oder Beiträge von Ihrer Seite? Dann gerne. Ansonsten machen wir hier noch ein bisschen weiter hier oben. Die Kritik, die sich ja auch durchaus an Bio immer mal wieder manifestiert, ist, ja gut, jetzt habt ihr das System, das ist jetzt 20 Jahre alt, es hat sich auch so ein bisschen abgenutzt, es ist nicht mehr neu, jetzt kommt die ganze Nachhaltigkeitsbewegung, ja Bio. Jetzt müsst ihr euch aber ganz schön sputen, damit ihr auch nachhaltig seid. Wie geht Bio damit um? Verliert es seine Spitzenstellung?
Also überhaupt nicht. Die Diskussion um den Begriff Nachhaltigkeit, also da fürchten wir uns am allerletzten davor. Und ich denke, dass das auch in der Öffentlichkeit letztendlich in der Auseinandersetzung mit den Verbrauchern nur zum Teil eine Rolle spielt. Also die als nachhaltig verkauften Produkte begegnen häufig der Frage, warum nicht Bio? Also so erlebe ich schon noch die Situation, jemand, der nachhaltig verkauft oder 100% natürlich, der muss sich heute vermehrt die Frage gefallen lassen, warum da nicht gleich Bio dran steht. Und dann werden die Unterschiede schnell deutlich. Letztendlich denke ich aber auch, sollten wir in der Auseinandersetzung am Markt den Preis nicht vergessen. Und wir sind alle sozusagen so weit Realisten, dass wir sehen müssen, wie wir uns in der Konkurrenz stellen. Auch denen, die sagen, sie seien nachhaltig und hätten zusätzliche Werte zu bieten. Die Auseinandersetzung scheuen wir nicht, da gehen wir mit um. Ich sage, Marktwirtschaft ist nichts anderes als die Summe aller Nischen. Und von daher leiden wir nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein. Wenn ich aber noch eins sozusagen darüber hinaus nochmal den Blick lenken darf, wenn wir von global, regional, international reden, dann reden wir natürlich auch von Marktstrukturen, wie sie heute funktionieren. Ich erinnere mich an eine Diskussion in den USA mit einer Ökonomin, die prognostizierte, dass in 25 Jahren der Lebensmittelmarkt in dieser Welt komplett anders funktionieren wird, allein aufgrund der Energieproblematik und allein aufgrund der Tatsache, dass man sich den Transport so nicht mehr leisten wird können, in der Summe. Ihr Ratschlag war im Prinzip, das, was wir im ökologischen Landbau in den Uranfängen gemacht haben, nämlich Erzeugergemeinschaften und letztendlich mit dem Gesicht in der Stadt und mit dem Popo auf dem Land, um es mal vornehm auszudrücken. Das heißt also, in meinem Alltag, in dem ich auch in der Landwirtschaft verwurzelt bin, geht es uns darum, 30, 40 Biobetriebe so zu organisieren, dass die im Rhein-Main-Gebiet an einer Stelle sozusagen in der Direktvermarktung ihre Produkte anbieten können. Und ich kenne solche Projekte, mehrere in Deutschland. Und ich glaube, dass wir über die Funktion, die ein Erzeuger, ein Verarbeiter und ein Händler übernimmt, in der Zukunft neu nachdenken werden. Und da werden sich Verschiebungen ergeben, allein aufgrund veränderter Rahmenbedingungen, sprich Transport- und Energiekosten.
Wir hatten ja, also um daran anzuknüpfen, die erste oder noch nicht so lange her die Krise, wirkliche Lebensmittelkrise in manchen Ländern bis hin zu Revolten, weil plötzlich Lebensmittel nicht mehr zur Verfügung stand. Wir hatten Exportstopp verschiedenster Produkte aus Ländern, die klassischerweise exportieren. Machen Sie sich nicht Sorgen als Unternehmen, dass wenn Sie nicht weiter und auch relativ zügig umbauen, dass Ihnen dann eines Tages die Versorgungsgrundlage wegbrechen könnte? Also Unternehmen wie Nestle sind da ja weltweit, arbeiten da ja ganz intensiv daran, wie können wir die Zukunft eigentlich absichern?
Ja, haben Sie recht. Also der Wettbewerb ist ja nicht nur im Nahrungsmittelsektor, sondern auch im Energiesektor. Das heißt, das Thema Landgrabbing, so ein Stichwort gibt es. Das heißt also, es gibt Finanzinvestoren und große Unternehmen, die Land zukaufen, wie verrückt. Und da gibt es ein Wettrennen um die Flächen, in der Tat. Es gibt sogar Leute in den USA, gibt es einen Professor Despommier, der sich um Vertical Farming kümmert. der das Projekt, ich weiß es nicht, glaube ich, in Shanghai jetzt anfängt. Das heißt, er geht nicht in die Breite, sondern in die Höhe mit der Produktion. Und in der Tat, das wird so sein, dass neben eben diesem Flächenkampf auch ein Spekulationskampf abgeht, dem wir Rechnung tragen müssen. Und gut, vielleicht ist das, wenn das alle verstanden haben und wenn die Verfügbarkeit zurückgeht, dann kriegt die Landwirtschaft wieder das, was ihr eigentlich zusteht. Ne? Nur muss es vermarktet werden.
Das heißt, Ihr Weg als Aramark geht weiter in, was ist zum Beispiel das nächste, die nächste Produktgruppe, die Sie dann mit Bio angehen? Gehen Sie weiter in die Zusammenarbeit mit ähnlichen Unternehmen wie die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft? Tragen Sie also diese Entwicklung in der Unternehmensstrategie Rechnung oder wie reagieren Sie darauf?
Ja, also für uns ist ganz klar, wir müssen deutlich segmentieren bei den Kunden. Wir können nichts mehr in einer normalen Kalkulation verstecken, das geht nicht. Wenn wir es geschafft haben, die Kunden zu identifizieren, die bereit sind, das zu bezahlen, dann bauen wir die Programme auf, bauen Rezepturen auf, Speiseplanungen, schließen damit auch Saisonalität ein und möglicherweise eben so moderne Ideen, die sehr schwer sozusagen vermarktbar sind, auch komplizierter zu erklären sind, besprechen das mit diesen Kunden. Aber sie müssen dann wirklich irgendwann einen Schnitt machen, damit sie nicht in das Thema Greenwashing reinkommen. Das wollen wir mit allen Mitteln vermeiden. Und deswegen stehen wir auch zu unseren Schwächen.
Gibt es denn schon eine weitere Produktgruppe, die Sie aufnehmen werden aus Bioproduktion?
Also ich denke, Fisch ist ein gutes Beispiel. Da müssen wir uns ganz, ganz ernsthaft auseinandersetzen mit der Thema Aquakulturen und Fischfang. MSC machen wir ja schon länger. Das ist ein Thema, was sicherlich sinnvoll ist, aber der Fisch kommt ja aus dem Meer. Also brauchen wir hier Alternativen, um vernünftige Eiweiße sozusagen zu produzieren, die schmecken. Ja, das war jetzt bei einer GfK-Studie auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es nicht schmeckt, macht es keinen Sinn. Ja.
Nochmal ein Thomas Dosch, auch zum Markt. Es gibt einzelne regionale Lebensmittelhändler, als Beispiel Tegu zu nennen, die heute schon über 20% Bioanteil in ihrem gesamten Umsatz haben. Wieso kann es sein, dass die das erreichen und andere schaffen das nicht und verharren bei 1, 2, 3, 4% und vielleicht im Sortiment von 250 Produkten?
Also wir haben gesehen, dass sich der Absatz mit an Bioprodukten, der Umsatz erhöht hat, alleine durch die Tatsache, dass Bio verfügbar wurde, dass es im Handel angeboten wurde. Tegut ist ein Unternehmen, das angesprochen wurde. Ich denke, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch eine sehr gute Kennzeichnung der Bioprodukte haben. Es ist ein konventionelles Unternehmen mit einem hohen Bioanteil. Und wenn ich dort als Kunde einkaufe, dann bekomme ich A, eine große Produktvielfalt und B, ich muss nicht lange suchen, um sie zu finden. Ich habe den anderen Versuch gemacht in einem großen Realmarkt, in einem riesen Einkaufscenter. Ich habe etwa 55 Minuten gebraucht, um einen Warenwert von 25 Euro an Bioprodukten in meinen Einkaufswagen legen zu können. Ich bin etwas langsamer geschlendert, komme da nicht so oft hin, habe mich umgeschaut, aber Bio war schlichtweg nicht zu finden. Einen Verantwortlichen gefragt, warum sie so wenig Bio hätten, hat er aufgezählt, was sie tatsächlich alles haben. In dem konkreten Fall war es so, dass er das aber nicht wollte. Und deswegen war er sicher drauf und dran zu beweisen, dass Bio bei ihm halt nicht geht. Und so sind, denke ich, die Unterschiede auch in den Filialleitern oder in den Unternehmen selbst zu sehen. Wenn eine Unternehmerfamilie hinter dem Produkt steht, dann funktioniert etwas. Und wenn es jemand nicht will, dann wird es nicht funktionieren.
Noch als abschließende Frage zu dieser Diskussion an Rudolf Bühler. Wir haben in dem Vortrag gesehen, dass die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft auch einen eigenen Supermarkt betreibt. Ist der Begriff Supermarkt dort richtig? Was ist der Bioanteil da drin? Also setzt man dort auch das um, was man predigt? Und wo sind da womöglich die Probleme?
Ja, also dieser angesprochene Markt ist im Hohenlohischen, nennt sich Regionalmarkt Hohenlohe. Das ist sicher auch ein Pilotprojekt. Die Idee ist eben, dass man sagt, ein Schaufenster für alle regionalen Produkte, eine Plattform bieten, muss nicht bio sein, sondern muss in erster Linie aus der Region kommen, soll auch, darf auch bio sein. Wir haben 3200 regionale Artikel in diesem Regionalmarkt Hohne, wir haben vorhin gesehen. Dazu eine Partnerschaft mit Edeka, wo das klassische Supermarktsortiment, es gibt also auch die Zahnpasta und das Waschpulver, zur örtlichen Versorgung, es soll ja gleichzeitig auch zur örtlichen Versorgung dienen. Nun, das Projekt ist erfolgreich gestartet, also es hat 3 Jahre gebraucht, sage ich mal, es ist aber normal, muss ich im Nachhinein sagen, ist normal, ist jetzt in den schwarzen Zahlen und ja, ich kann nur einladen, mal vorbeizukommen. Ne?
Nochmal gezielt nachgefragt, 420 Bauern bei der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft von ungefähr gesamt 1400 Bauern und diesen Bioanteil, den finde ich dann auch im Laden wieder.
Sicher,
ja. Ja, okay, gut. Ja, walk the talk, wie es so schön heißt und da muss man ja auch mal nachfragen, ob das dann so ist. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken, besonders bei Rudolf Bühler auch für sein vorbereitetes Referat, das mal den Spannungsbogen deutlich gemacht hat, wo Bio heute steht weltweit und was mit Bio auch verbunden ist. Bei Thomas Dosch, Vizepräsident der IFAM-EU-Gruppe für Markt und Politik und bei Herrn Wörner, Leiter Einkauf bei Aramark für die vielen Informationen zu Ihrem Unternehmen und auch zum Markt. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.